Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Willkommen bei Fellner Live. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Abend. Es hat leicht abgekühlt in Österreich. Dennoch die großen Themen wie Hitze in der Schule, Gewalt, wenig Bereitschaft, sich anzupassen und andere Dinge, die jetzt schlagen werden, wie das Kopftuchverbot an den Schulen, aber auch jugendliche Straftäter und die Auszeit-WG. Das sind nur einige Themen, die wir da heute ansprechen wollen in dieser Begegnung zwischen Astrid Wagner, Strafverteidigerin, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und Christian Klar, Mittelschuldirektor, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Gerne. Also wir haben erlebt, was Hitze sein kann, auch in Österreich. Niemand hätte sich das vor einigen Jahren gedacht, dass wir hier 40 Grad und mehr bekommen. Da hatten wir schon bei der ersten großen Hitzewelle im Juni die größten Probleme. Jetzt über den Sommer sind die Schulen zwar Gott sei Dank geschlossen, aber auch im September könnte noch mal die Hitze schlagend werden. Und da gibt es immer wieder Diskussionen über eine Verschiebung der Sommerferien. Das möchte ich natürlich hier in dieser Runde kurz ansprechen. Herr Klar, inwiefern würde eine Verschiebung was bringen oder nichts bringen?
Ich glaube, das müssten Meteorologen besser wissen. Es ist natürlich so, dass in Wien in den letzten 2, manchmal 3 Wochen relativ heiß wird in den Schulen, die auch nicht entsprechend klimatisiert sind. Bei mir zum Beispiel ein altes Gebäude, wo sich die Mauern extrem aufheizen. Wir haben einige Klassenzimmer, wo es wirklich richtig heiß wird. Eine Verschiebung der Sommerferien nach vorne würde Wien helfen. Ob es notwendig ist, ist eine andere Frage, aber es gibt ja auch noch die Sommerferien, die eine Woche später beginnen und dort ist das ja noch mehr schlagend, weil die ja noch eine Woche länger in der Hitze sind. Gleichzeitig, wenn der Sommer länger heiß wird, ist die Frage, ob wir nicht das Problem der heißen Klassen einfach nur in den September verschieben. Also ich habe eigentlich keine wirkliche Meinung, ich weiß nicht, da gibt es für und wider. Tatsache ist, im Juni heuer war es wirklich elendig heiß für die Kinder und natürlich auch für die Lehrpersonen.
Diese Hitze wirkt sich ja auch aus auf die Gewaltbereitschaft bei vielen Menschen, bei Jugendlichen, macht aggressiver, sagen Psychologen. Was sagen Sie dazu, zu dieser Debatte?
Naja, natürlich haben wir auch bei Gericht das Problem mit der Hitze, aber ja, da kommt es natürlich nicht in Betracht. Mhm. Ja, also es gibt in dem Sinne in Strafsachen ja keine Gerichtsferien. Ja. Es muss auch im Sommer durchverhandelt werden und gerade heuer waren auch im Sommer sehr, sehr viele Verhandlungen. Das sind Leute in Haft, also da kann man nicht sagen, wir werden im Herbst weiterverhandeln, es ist jetzt zu heiß. Ja. Es ist ein Problem, wir werden einfach mit dieser Hitze, mit dieser neuen Normalität, das wird, glaube ich, jetzt nicht jeden Sommer so extrem sein, so hoffe ich doch, ja. Aber natürlich werden diese Hitzesommer immer häufiger. Wir werden halt damit umgehen müssen und Lösungen finden, damit nicht irgendwann einmal die Städte unbewohnbar werden. Ne? Also Stichwort Zupflastern. Ne? Also es gehören halt mehr, man weiß ja, dass jeder Baum wirksamer ist in Wirklichkeit wie Klimaanlagen. Ne? Also es gehören halt mehr Grünzonen in die Städte. Das wird man halt lösen müssen, weil nur jetzt zuzusperren in den Schulen ist es möglich. Da kann man es halt, es gibt die großen Sommerferien, aber natürlich, es gibt ja auch viele andere Menschen, die arbeiten müssen, in Spitälern, bei Gericht und da kann man halt einfach nicht zusperren. Gell?
Wir haben also eigentlich in allen Gebäuden der Öffentlichkeit, die wichtig sind, Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Gerichte, wir haben eigentlich Behörden, überall vielleicht noch in den Ämtern, dass es dort Klimaanlagen gibt, aber in den Schulen eben nicht. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt über den Sommer ein bisschen was passiert ist, dass man sich auf einen heißen Herbst vorbereitet oder ist das jetzt einmal kein Thema bis zum nächsten Jahr?
Also ich glaube nicht, dass jetzt während der Sommerferien, das ist grundsätzlich eine ruhige Zeit, es haben zwar die Angestellten in der Bildungsdirektion, die nicht Lehrpersonen sind, keine Ferien, aber trotzdem ist es da ruhiger, die machen die Schulzuweisungen der Kinder und so weiter, auch die Abrechnungen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es da ein großes Thema ist, was man jetzt tun kann. Ich finde es auch nicht notwendig, weil für diesen Sommer ist es gelaufen, für diesen Sommer kann man die Ferien nicht mehr verschieben, da wird es im September, Oktober natürlich von den entsprechenden Gremien, Sitzungen und Besprechungen geben. Aber jetzt im Sommer tut sich da, glaube ich, gar nichts.
Na, dann hoffen wir, dass es im September keine Hitzewelle mehr gibt und kommen zum nächsten Thema. Wichtig, das heißt immer wieder, die Schule ist ein Ort der Vielfalt, soll ein Ort sein, wo die jungen Leute Respekt lernen, auch mit der Vielfalt eben umzugehen. Und das ist in Österreich, bekommt man ja genug Möglichkeiten, sich dahingehend zu trainieren und zu üben, weil Vielfalt gibt es, eine große Vielfalt an Sprachen, an Religionen. Und jetzt kommt aber dazu das Kopftuchverbot für die unter 14-Jährigen im nächsten Jahr. Da wollte man schon klagen, aber dann wurde das abgewiesen vom Verfassungsgericht, so wie es geheißen hat. Das ist noch nicht in Kraft, deshalb kann man auch nicht klagen. Aber wie sehen Sie, Frau Wagner, generell dieses Kopftuchverbot? Auf der einen Seite sagt man, wir müssen tolerant sein, jetzt kommt aber so eine Maßnahme.
Ja, ich verhehle nicht, dass ich da immer schon eine sehr kritische Position eingenommen habe, gerade als Frau, ja, weil ich eben der Meinung bin, jegliche Einschränkung in die eine und in die andere Richtung, nicht? Also wenn jemand gezwungen wird, ein Kopftuch zu tragen, ist das natürlich genauso abzulehnen. Ich kann nur sagen, ich habe halt auch sehr viel mit jungen Menschen zu tun, auch so junge Mädels, ja, die halt schon mit 13 sehr selbstbewusst sind, ja, und die sich das halt jetzt gerade jetzt erst, das ist wirklich schon diese jetzt erst recht, ja, ich werde auf jeden Fall trotzdem ein Kopftuch tragen. Sie überlegen sich jetzt einen Turban und Mützen und alles Mögliche. Also ich glaube, Verbote ist nicht das Mittel der Wahl. Ich weiß schon, es kann durchaus diskutiert werden. Es gibt möglicherweise, oder es wird sicher, nicht nur möglicherweise, es wird sicherlich Familien geben, wo Mädchen unter Druck sind. Ja. Aber dass man jetzt gleich einmal mit einem Verbot, es ist ja schon einmal gescheitert beim Verfassungsgerichtshof, und ich rechne auch damit, dass es auch diesmal scheitern wird, aus vielerlei Gründen. Ja. Auch Gleichheitsgrundsatz, dann natürlich Selbstbestimmung. Ja. Man darf eben grundsätzlich so zu kleiden, wie man es eben für richtig hält, ohne dass man halt den Anstoß erregt. Also ich glaube nicht, dass dieses Kopftuchverbot vor dem Verfassungsgericht halten wird.
Mhm. Herr Klar, wie sehen Sie dieses Verbot?
Ich sehe es naturgemäß anders. Ich glaube, dass es halten wird vom Verfassungsgerichtshof. Da wurde ja sehr viel noch korrigiert und ausgebessert. Ich glaube, dass das Gesetz jetzt verfassungskonform ist. Und wenn man korrekt darüber schaut und es beurteilt, glaube ich, dass es halten wird. Aber ich bin kein Jurist. Wir müssen alle darauf warten. Bis dorthin wird es mal gelten. Und ich würde mal sagen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ausdruck Vielfalt. Vielfalt heißt ja ganz viele verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen, verschiedene Dinge. Und es ist schon so, dass es sich in vielen Schulen in eine andere Richtung bewegt, nämlich in eine islamische, arabische Kultur, die hier Einzug hält und die hier eindeutig die Mehrheit hat. Und wenn man sich es genau anschaut, dann sieht man, dass das nicht wirklich eine tolerante, weltoffene Religion ist, sondern schon eine, die sehr klare Richtlinien hat, nämlich auch für die Nicht-Muslime. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Wir wollen eben eine freie Welt. Und zu einer freien Welt gehört, glaube ich, schon auch, dass man sich gemeinsame Regeln macht. Sie sind Juristin, Sie sind, glaube ich, jeden Tag damit beschäftigt, wann jemand ein Verbot missachtet hat und deshalb ein Problem hat. Also wir leben in einer Verbotsgesellschaft. Die Frage ist nur, welche Verbote möchte eine Gesellschaft? Und ich halte, also keine Ahnung, wenn man ohne Führerschein fährt, das ist, und das darf man nicht, dann bekommt man ein Problem mit dem Gesetz.
Genau. Der Gesetz, aber das ist natürlich kein Vergleich, nicht? Also ohne Führerschein zu fahren ist brandgefährlich, aber eine Frau mit Kopftuch, mit Verlaub,
die Frage
muss man
ist,
aushalten.
Die Frage,
das muss man einfach
ja,
aushalten.
Die Frage ist, das ist die Frage, ob das wehtut oder ob das brandgefährlich für die Gesellschaft unserer Zukunft ist, wenn wir in so eine Gesellschaft hineingehen, wo keine religiöse Neutralität gegeben ist. Man weiß, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dass das für viele Kinder nicht freiwillig ist. Und dazu können sie sich ja mit 14, wenn die Religionsfreiheit gegeben ist, entscheiden. Im Übrigen die Al-Azhar-Universität in Ägypten, die sagt, eine Voraussetzung für das Tragen des Kopftuches ist die Reife einer erwachsenen Frau. Also selbst islamische Universitäten sagen, dass vor der Religionsreife ein Kopftuch eigentlich nichts verloren hat. Und ich halte es für ein gutes, für ein richtiges Gesetz. Und die Umsetzung wird so pragmatisch sein wie bei allen anderen Gesetzen. Da gibt es ein Gesetz, da geht es auch nicht darum, was ich für eine Meinung habe, auch was ein Lehrer oder eine Lehrerin für eine Meinung hat. Wir haben es umzusetzen, da gibt es einen Stufenplan.
Trotzdem, ich sage es wirklich einmal als Frau, ja, leider wird das viel zu wenig beachtet. Es wird immer wieder über uns Frauen entschieden. Ja. Wir Frauen wiederum, die einen gebieten uns, etwas zu tragen, die anderen verbieten uns. Wir müssen endlich einmal aufhören, die Männerwelt muss endlich einmal aufhören, ihre eigenen Befindlichkeiten und Ideologien, sage ich jetzt ganz ehrlich, wirklich wörtlich auf dem Kopf der Frau hier auszutragen. Ja? Wir Frauen dürfen selber entscheiden, was wir tragen. Und wie gesagt, noch einmal, ein Kopftuch, also zu vergleichen jetzt mit einem Fahren ohne Führerschein oder sonstigen Gesetzesbrüchen, das ist ja jetzt hier wörtlich an den Haaren herbeigezogen. Natürlich gibt es, wenn Menschen einer bestimmten Religion oder bestimmten Herkunft und vor allem auch das sprachliche Problem in einer Klasse die Überhand haben, dann kann natürlich die Situation kippen, das ist ganz klar, nicht? Also es muss natürlich hier eine Ausgewogenheit geben, das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, aber ich warne davor, weil Sie haben auch gesagt, der Islam ist keine tolerante Religion, also ich habe doch auch vom Berufswegen, weil man halt in Wien lebt schon lange, ja, mit sehr vielen Menschen muslimischer Herkunft zu tun und kann also dazu sagen, die sind genauso tolerant oder eben auch intolerant wie eben christliche Menschen. Also leider spielen da halt schon sehr viele Klischees herein. Da muss man endlich auch einmal das objektiv betrachten. Ja.
Ich glaub,
wir können nicht, also wenn es ein islamistisches Attentat gibt, ja, können wir auch nicht praktisch alle Moslems, sage ich jetzt mal, dafür verantwortlich machen. Es gibt ja auch eben fundamentalistische Christen, ja. Es gibt auch eben fanatische Zionisten. Kann man auch nicht alle in einen Topf werfen. Das ist ganz wichtig.
Von denen gibt es aber nicht so viele Attentate im Vergleich. Also.
Naja, also wenn man sich das anschaut, was im Nahen Osten passiert, möchte ich jetzt sagen, ist es eigentlich schon sehr massiv, was dort passiert. Also zu sagen, da gibt es eigentlich...
Das ist gleich, ja, da gibt es eine Gruppe, die möchte Israel auslöschen. Ja. Aber gehen wir jetzt nicht auf den Nahen Osten... ein.
Also derzeit werden die Palästinenser ausgelöscht, ja, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, es ist schon offenbar ein Völkermord im Gange. Sogar Israel hat um die 80.000 Tote zugestanden. Ja, das muss man schon auch einmal sagen. Es werden wahrscheinlich
wesentlich mehr sein. Sie wissen, wie ein Völkermord definiert ist. Und wenn von 2 Millionen Menschen 80.000 sterben, obwohl mehr als die Hälfte der Gebäude kaputt werden, das heißt, man eigentlich darauf achtet, dass es möglichst wenig Tote gibt, dann ist es grundsätzlich sehr brutal, man könnte über vieles, aber es ist kein Völkermord und das ist auch schon von Gerichten so entschieden worden.
Es gibt einen aufrechten Haftbefehl und es gibt keine Entscheidung,
Zum Völkermord gibt es eine Entscheidung, dass es kein Völkermord ist.
Nein, das ist aus der Bild-Zeitung, was Sie da haben.
Nein, das ist aus der Bild-Zeitung.
Es gibt keine Gerichtsentscheidung.
Ich lese die Bild-Zeitung gar nicht.
Ja, es ist aber verbreitet worden auf der Bild-Zeitung. Dann sagen Sie mir die Quelle. Haben Sie diese Entscheidung gelesen? Wo ist die veröffentlicht? Es gibt so eine Entscheidung nicht. Das Verfahren ist nach wie vor, muss ich Ihnen wirklich sagen, ich bin Juristin, ja, ist nach wie vor in Den Haag anhängig. Und eine wesentliche Definition des Völkermordes ist eben die Absicht. Und diese Absicht ist von Anfang an erklärt worden. Erst im Standard heute zu lesen, hat Ben-Gvir, ganz kurz, ich bin gleich fertig, ja, Ben-Gvir wird zitiert, jeden Tag sollen 30 bis 40 Palästinenser in Gaza getötet werden, das hat er gesagt. Und auch, es sind gar keine Menschen. Also zumindest, ich zitiere jetzt den Standard. Sie können das gerne nachlesen.
Das habe ich heute schon gelesen. Ja. Solche Äußerungen lehne ich total ab. Aber Sie haben tatsächlich recht, es ist noch nicht beendet, der Prozess, sondern der Chefankläger hat keine Beweise für einen Völkermord gefunden.
Ja, die wird ja erst in der Verhandlung geben.
Und deshalb hat er gebeten um Verlängerung der Frist, bevor die Verhandlung erst beginnt.
Nein, weil er keine hat. Sie meinen, die Ankündigung eines Völkermords ist kein Indiz.
Ja, wenn der Ankläger des Völkermords...
Aber ich glaube, es führt auch hier zu weit. Aber ich möchte schon festhalten, es ist diese Klage nach wie vor anhängig und jede Propagandabehauptung, dass diese Klage wegen Völkermord zurückgewiesen wurde, ist, muss ich wirklich sagen, falsch.
Also eines sieht man hier ganz klar, würde ich einmal sagen, dass es eben eine Debatte gibt, wo beide Seiten sehr vehement ihren Standpunkt vertreten. Und diese Debatte, die gibt es auch in den Schulen. Darüber würde ich auch gerne sprechen, was Antisemitismus in den Schulen macht und wie weit verbreitet das derzeit ist, gerade eben aufgrund des Konflikts in Palästina. Was erleben Sie denn da?
Naja, ich habe gedacht, als ich noch in die Schule gegangen bin und das so gelernt habe, dass nie wieder ein Satz ist, den wir hier in Österreich ernst meinen. Und ich muss feststellen, leider nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, aber ganz, ganz massiv. Bei vielen Jugendlichen hat sich Judenhass und Antisemitismus seit dem Oktober wirklich so verbreitet, dass man halt auch den Mut hat, den öffentlich zu äußern. Es ist also nicht mal mehr ein versteckter Judenhass, sondern ganz öffentlich geäußert. Juden werden aus manchen Lokalen rausgeschmissen und. Also wir haben da ein großes Problem, und das Problem, das muss man auch gar so benennen, das kommt nicht, so wie man es immer sagt, von den Rechten, von den Rechtsextremisten. Es kommt durchaus, aber auch nicht so stark, von den Linksextremisten. Aber die größte Gruppe unter diesen judenhassenden, antisemitischen Personen kommen aus dem islamischen Bereich. Und wenn man sich die islamischen primären Werke, also Koran, Sira, Hadithen, genau durchliest, dann weiß man auch, von wo es kommt. Und daher müssen wir uns damit beschäftigen, ob, und das war das, was ich vorhin sagen wollte, ich habe Freunde, ich komme aus dem Sportbereich, ich habe Freunde, die Muslime sind. Es geht nicht darum, alle Muslime generell zu verteufeln, sondern es kommt auf ihre Haltung an, passt sie in unsere Gesellschaft, aber islamische Vereine und Verbände und insbesondere Dinge, die in der islamischen Lehre stehen und die nicht in unser Gesellschaftsbild passen, die müssen wir aussprechen, die müssen wir verurteilen. Und da sind Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Und Sie reden von der Freiheit der Frau. Da wird argumentiert bei den Mädchen, weil so steht es auch in der Lehre, wer kein Kopftuch trägt, also ein Mädchen darf sich schon entscheiden, ob sie eines trägt oder nicht. Aber es muss halt bedenken, dass es dann in die tiefste Hölle kommen wird, wo sie an den Haaren aufgehängt und verbrannt wird. Das ist halt ihre freie Entscheidung, und sie muss damit leben, dass der Vater, der dafür verantwortlich ist, dass sie ein ordentliches Leben führt, ebenfalls in die Hölle kommt. Jetzt frage ich mich, wenn man einem 10-jährigen oder 12-jährigen Mädchen sagt, entscheid dich selber, aber du wirst an den Haaren aufgehängt und der Papa kommt auch in die Hölle. Wo ist da die freie Entscheidung eines Mädchens?
Andererseits, wenn diese Kinder das wirklich glauben, ist es für sie ja noch schlimmer, wenn sie es jetzt nicht tragen dürfen, weil sie dann das Gefühl haben.
Nein, das ist das sogenannte Darura-Prinzip. Mhm. Notwendigkeit überwindet Verpflichtung. Mhm. Wenn es irgendwo nicht erlaubt ist, religiöse Handlungen zu machen, dann muss man sie nicht machen. Also ich sage jetzt ein Extrembeispiel, wenn ein Moslem irgendwo in der Wüste am Verhungern ist und das Einzige, was er zum Essen findet, wäre Schwein, dann dürfte er auch Schweinefleisch essen, ohne da eine Sünde zu begehen, weil Notwendigkeit, nicht Verhungern, überwindet Verpflichtung.
Darf ich jetzt auch mal kurz was sagen dazu? Jegliche Form des religiösen Fanatismus ist abzulehnen, auch dieses wortglauberische Interpretieren von Koran und Co. Ich sage jetzt mal, Sie können nachher wieder, ich habe es sehr lange reden lassen, sonst verliere ich wirklich den Faden. Lesen Sie mal in der Bibel nach, da steht auch drinnen, dass Frauen gefälligst den Männern untertan zu sein haben. Es steht auch drinnen, dass Frauen sich in der Kirche bedecken müssen. Also wenn wir jetzt ganz auf unsere fundamentalistischen, archaischen Prinzipien zurückkehren und Bibel und Altes Testament und so weiter ganz genau nehmen, dann ist das Ganze ziemlich frauenfeindlich, muss ich schon sagen. Zum Glück kenne ich und Sie Gott sei Dank ja auch, die meisten Menschen sind normal, haben einen Hausverstand und sind in der Jetztzeit angekommen. Ja? Aber wie gesagt, wie Sie richtig sagen, alles Fundamentalistisches abzulehnen. Aber deshalb muss man jetzt nicht den Kopftitel verbieten. Was ein modisches Kleidungsstück sein kann. Ich möchte nur kurz zum Thema Antisemitismus kommen. Ja. Das ist schon mir sehr wichtig, auch zu sagen, das war immer ein europäisches Problem. Ja, nie im Orient war das nie ein Problem. Die haben gleichberechtigt auch in Palästina eine jüdische Minderheit gelebt. Ja. Und das niemals wieder, ganz wichtig, auch da bin ich ganz dabei, die Lehre aus dem Holocaust ist niemals wieder. Die Menschenrechte gelten für alle Menschen immer und überall. Und jetzt zu sagen, dass niemals wieder nur für eine bestimmte Gruppe gelten würde und nicht für andere, mit Verlaub, das empfinde ich als rassistisch, diese Interpretation des niemals wieder. Und das eines wollte ich auch noch sagen, man auch ganz gefährlich, dieses Vermengen immer wieder, das ist schon richtig, das machen teilweise auch Muslime, dieses Vermengen zwischen Israel, das eben nicht das Judentum repräsentiert. Ja? Ich habe sehr viele Kontakte zu jüdischen Menschen und das sind wahnsinnig viele, nur von denen hört man halt leider zu wenig, weil sie halt keine Öffentlichkeit finden, die Israel ganz massiv kritisieren, ja? Die sich nicht mit diesem Zionismus identifizieren. Und das ist eben gefährlich. Das ist brandgefährlich, wenn man diese Bilder sieht aus Gaza und manche einfachen Gemüter und ungebildete Menschen dann das mit dem Judentum gleichsetzen. Der eigentliche Antisemitismus, der jetzt wieder zu entflammen droht, ist eben dem geschuldet, dass man das Judentum mit Israel und auch mit der zionistischen Ideologie, die ja sozusagen ethno-religiös orientiert ist, also dass sozusagen nur eine bestimmte Gruppe in einem Land leben darf, ja, das mündet ja letztlich dann in ethnischer Säuberung, wie man sieht. Und das ist eben das Gefährliche hier. Das ist natürlich eine Gefahr und daher warne ich eben, man muss Israel gegenüber kritisch sein und man darf es nicht mit dem Judentum gleichsetzen. Also da gibt es ja Rabbis, weltweit jüdische Menschen, die sich also für Palästina einsetzen und für die Rechte der Palästinenser und gegen den Völkermord.
Ne? Ja. Wollen Sie dazu noch was sagen? Dann kommen wir zum nächsten Thema.
Es gibt so viel zu sagen. Fangen wir mal damit an. Nur ganz kurz auch, in der Charta der Hamas steht, hinter dem Baum wird sich ein Jude verstecken und der Baum wird rufen, oh Moslem, komm her und töte ihn.
Ja, aber die Hamas das ist nicht in Wien.
Jetzt habe ich sie aussprechen lassen. Jetzt wäre es wahnsinnig nett, wenn Sie mich auch aussprechen lassen.
Aber, über die Hamas
aber aussprechen ist doch nicht.
In Wien mehr.
Ah, das finde ich sehr nett. Okay, gut. Also das ist das eine. Also von wem geht jetzt diese... Und die Hamas hat ja Israel nicht anerkannt. Das heißt, die Hamas vertritt den Wunsch nach einer Ein-Staaten-Lösung from the river to the sea, und das wäre ethnische Säuberung und Vertreibung. Also man kann auch einen palästinensischen Staat, glaube ich, nur anerkennen, wenn gleichzeitig dieser Staat Israel anerkennt. Also da könnten wir sehr, sehr lange diskutieren. Ich würde schon gerne, weil es wichtig ist, noch ein bisschen zurückkommen auf diesen Einwand mit der Bibel. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben, über Gott und Jesus, ist Menschen geschrieben, daher auch kritisierbar, während der Koran das direkte Wort Gottes ist und daher der Inhalt des Korans nicht interpretierbar und nicht veränderbar ist. Und das ist das eins der obersten Prinzipien des Islam. Gott sei Dank nicht für alle Muslime. Ganz kurz nur diese Einzelfälle. Kenan Günger hat eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, mehr als die Hälfte oder genau die Hälfte, ich weiß nicht genau, der 15- bis 25-jährigen männlichen Muslime in Österreich wünschen sich die Einführung der Scharia und da ist von Frauenrechten keine Spur. Also wir haben jetzt nicht kleine Minderheiten und Einzelpersonen, die leider eine Haltung haben, die nicht in unsere Gesellschaft passt, sondern sehr viele. Und das ist zum Schaden der sogenannten liberalen Muslime, die es zu schützen gilt. Gehen wir zum nächsten Thema.
Aber vielleicht doch da anknüpfen, das passt trotzdem mal zum Thema hinein, aber es ist jetzt wieder österreichisch, weil ich glaube, wir haben uns zu sehr jetzt in den Nahen Osten verirrt, der natürlich eben auf Österreich
sich auswirkt. Wir sehen ja aktuell, wird ja verhandelt, Jared Kushner ist in Israel,
aber
es ist so schwierig, hier eine Lösung zu finden,
es schwappt Seite, wie über, es ist, aber es ist leider wirklich zu beobachten, dass auch, ich habe ja auch teilweise also auch Pflichtverteidigungen immer wieder nicht, mit sogenannten Gefährder, nicht? Also, und es ist schon zu beobachten, dass natürlich diese Situation im Nahen Osten natürlich auch fanatisiert. Ja, das ist aber natürlich nicht der einzige Grund. Ja. Nicht? Das sind schon in erster Linie Menschen, die halt beruflich gescheitert sind, die in der Schule halt durchgeflogen sind wahrscheinlich, die für sich keine Perspektive sehen und dann lesen es halt dann oder sehen es dann halt vor allem in den sozialen Medien, diese schrecklichen Bilder aus Gaza. Und natürlich, ich habe auch mit diesen Leuten gesprochen, ja, also wieso sie eben so etwas glauben können. Ich habe auch wirklich schon religiöse Diskussionen geführt mit meinen Klienten. Es ist auch hochinteressant. Aber ich stelle es ja dann sehr wohl in Frage. Ja. Aber es ist tatsächlich dann auch so mir kommuniziert worden, dass eben diese Bilder sie sehr radikalisiert haben. Ja. Also wobei man muss natürlich schon sagen, IS ist wieder was anderes wie Hamas. Ja. Also meistens wollen sie dann zum IS gehen. Ja. Aber das spielt natürlich eine Rolle und da sieht man halt, wie eben solche allgemeinpolitischen Konflikte nach Österreich
genau.
Eben, ja. Und natürlich und das, auch die Flüchtlingswellen. Ja. Ganz kurz, ist ja auch, man sieht das immer so, ja, so viele Ausländer sind da, die ganzen Flüchtlinge, ja. Aber wieso sind denn so viele da? Da muss man halt auch einmal sagen, im Nahen Osten wird halt alles zerbombt. Nicht? Es ist halt diese Kriege, die vom US-Imperialismus angezettelt werden und erst jetzt, nicht, schon in vielen Jahrzehnten zuvor. Und wir Europäer haben dann halt mit den Flüchtlingen Flüchtlingswellen zu kämpfen, weil dass das nicht einfach ist, mit diesen Flüchtlingswellen umzugehen. Also man kann ja nicht naiv sein. Natürlich ist das schwierig, wie beispielsweise 2015, wenn so viele auf einmal kommen. Auf das ist man natürlich nicht eingestellt.
Und da war ein Krieg in Syrien, ja, da gab es
natürlich, und das ist immer wieder so. Ne?
Also der IS hat relativ wenig mit dem Imperialismus und mit der USA zu tun gehabt, sondern das war eine innerislamische Geschichte, wo auch streng nach dieser Religion jesidische Mädchen versklavt wurden und viele, viele ganz brutale Dinge im Namen dieser Religion passiert
ja,
sind.
Ja, aber man
und
muss schon sagen, dass der Nahe Osten explodiert ist, eben gerade in den letzten Jahrzehnten, also mit Syrienkrieg, auch vorher Irakkrieg, da ist halt schon sehr viel passiert.
Der Syrienkrieg ist durch den IS entstanden.
Ja, wir haben ja jetzt sogar jemand, der beim IS sozusagen
Syrien.
Es ist jetzt ein IS-Regime, aber auch wiederum, das sieht man
und
halt
20.000 Syrer haben am Ring gejubelt, dass dieser Al-Qaida-Mann Präsident wurde. Also was haben die für eine Haltung, wenn die sich wünschen, dass ein Al-Qaida-Mann ihr Präsident wird?
Ja, ich frage mich nur, was hat der Westen für eine Haltung?
Und was die Folge war, hat man ja gesehen, wie Alawiten, wie Drusen, wie Christen ermordet wurden, von Balkonen gestoßen wurden, wie Hunde am Boden herumgehen mussten und dabei gepeitscht wurden. Die christliche Gemeinde in Syrien ist eigentlich am Aussterben. Die Leute trauen sich nicht mehr in die Kirche, weil wenn sie rauskommen, werden sie erschossen.
Ja, aber das ist also, westlicher Unterstützung passiert.
Mit westlicher Unterstützung.
Assad ist vertrieben worden, nicht? Den wollte man nicht haben und jetzt hat man halt diesen Mann.
Trotzdem ist es ein sunnitischer Extremist, der jetzt diesen Staat führt. Und der kriegt Millionen von uns.
Gut, das heißt, der Westen hofft ja natürlich jetzt auch, dass sich das beruhigt, dass nicht noch mehr Flüchtlinge zu uns kommen. Das ist ja das Hauptproblem für den
Westen. Aber wenn sie alle jubeln, dann können sie ja.
Ja, schau Afghanistan an. Ne? Da ist so Frauenrechte plötzlich ein Thema. Ne?
Es kommen ja jetzt auch nicht so viele Menschen aus Palästina zu uns, sondern eher aus Syrien, aus Afghanistan, aus diesen Ländern, jetzt aus Marokko.
Ja, das ist schon so, dass die Palästinenser scheinbar wirklich diese Heimat, das hat halt mit der Geschichte zu tun, diese Heimatverbundenheit haben. Ja, weil Israel würde ja gerne, auch das ist ja erwiesen oder haben sie auch kolportiert, sie wollen ja Gaza eben säubern von Palästinensern, sie wollen also dort ihre Siedlungen jetzt errichten.
Ganz eindeutig, dass Israel nicht Gaza entvölkern möchte.
Und das tun sie aber gerade, aber egal.
Das tun sie nicht, im Gegenteil, die dürfen nicht mal raus, auch an der ägyptischen Grenze.
Nein, die wollen es nicht, das ist ja ganz klar, die Grenzen sind alle geschlossen.
Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie
aber ganz kurz noch
im Gazastreifen.
Ja, es tut mir leid.
Vielleicht sind die Menschen aus dem Gazastreifen eines Tages auch bei uns. Das wäre zumindest, ich glaube, durchaus im Sinne Israels.
Es sind ja auch viele bei uns, die von früher dort herkommen oder Verwandte dort haben. Oder eben
aber wie gesagt, es soll ja nicht sozusagen der Sinn sein. Es soll ja nicht, ich glaube, dass die meisten Menschen grundsätzlich schon in ihrer Heimat bleiben wollen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt alle so begeistert in den Westen geflüchtet sind, weil es halt bei uns das Wetter angenehmer ist, wie man sieht, ist es
vielleicht
nicht angenehmer.
Vielleicht doch die Sozialleistungen.
Naja, ich glaube, warum gerade jetzt? Ja, also ich glaube schon, oder es ist immer so, dass solche großen Migrationsbewegungen...
Weil die Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das.
Darf ich jetzt auch? Die Migrationsbewegungen,
durch die Kriege ausgelöst wird.
Ich weiß jetzt nicht genau.
Nein, nicht über Marokko, ich spreche über die Flüchtlingswellen. Marokko ist auch ein eigenes Thema, da weiß man nicht, wie das jetzt tatsächlich geschehen ist. Angeblich war das ein Urteil, nur die sind ja großteils schon zurückgewiesen worden. Leider sind auch einige zu Tode gekommen. Aber ich fasse es jetzt zusammen. Wir müssen immer, wenn wir ein Problem haben, nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern auch die Ursachen. Ja? Und das sage ich schon ganz offen, dass natürlich solche Migrationsbewegungen Ursachen haben, in Kriegsereignissen und wir Europäer natürlich das Problem haben, damit umzugehen. Aber es hat natürlich keinen Sinn, die Augen zu verschließen vor diesem Problem, zu tun, ja, wir sind Multikulti, ist eh alles super. Nein, es ist natürlich ein Problem, aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch die Ursachen sehen. Das war eigentlich nur mein Anliegen.
Herr Klar, Sie haben ja mal in einem Interview ein interessantes Zitat zitiert von einem bekannten klugen Mann, und zwar, man kann eben den Intoleranten nur so begegnen, wenn wir...
Wer die tolerante Welt erhalten möchte, muss intolerant gegenüber den Intoleranten sein.
Genau. Und das finde ich, das passt ganz gut auch zu dem, was Österreich jetzt auch machen soll in den Schulen, weil wir haben jetzt diese Probleme, diese Konflikte auch in unseren Schulen.
Genau. Und ich glaube, dass wir da eine ganz klare Haltung brauchen, dass wir sehr klar sagen müssen, was geht hier nicht, wo geht Kritik, wo ist Kritik nicht mehr Kritik, sondern eben zum Beispiel Judenhass, Antisemitismus, Hass auf andere, wo ist ein nett zu einem Mädchen sein zu Ende, wenn sie das nicht möchte und wird zu sexueller Belästigung ein großes Problem, wo darf man Mädchen angreifen, nicht nur, weil sie kein Kopftuch tragen, das ist vielleicht auch noch wichtig, um zurückzukommen, dass ja im Koran steht, sagt euren Frauen und Töchtern, sie mögen einen Schleier tragen, dann werden sie erkannt und nicht belästigt. Also eine muslimische Frau mit Kopftuch ist safe, wenn man aber kein Kopftuch hat, ist man nicht safe, weil das halt die Haltung ist, die den jungen Menschen zu Recht oder zu Unrecht mitgegeben wird.
Eine letzte Frage, weil wir leider schon am Ende sind. Diese ganzen Wertekurse, die es jetzt dann auch gibt, oder die Wertebildung neben dem Religionsunterricht in den Schulen, kann man mit sowas dieses Problem, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, kann man dem Ganzen Herr werden?
Also ich glaube nicht, dass es zu wenig Angebote gibt. Es gibt Wertekurse, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Wir sind ein Staat, der sehr gute Angebote macht, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Ich glaube, wir müssen nicht nur fördern, wir müssen fordern und wir müssen Grenzen setzen und wir müssen mal erklären, was geht und was nicht geht und bei dem, was nicht geht, ganz klare Grenzen und Konsequenzen setzen. In welcher Form auch immer diese Grenzen und Konsequenzen sind. Und wir müssen auch erwarten, dass diese Grundhaltungen, die wir zum Beispiel teilen, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Akzeptanz für unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen und so weiter und so weiter, dass diese Dinge hier eine Grundvoraussetzung sind, um Teil unserer Gesellschaft zu sein und damit natürlich auch, weil wir wollen ja nicht verschiedene Gesellschaften haben, und damit auch hier zu sein. Wer hier leben möchte, hat zu akzeptieren, wie das Leben hier funktioniert. Und wenn ich mir überlege, dass FGM, Mädchenbeschneidung, mitten in Österreich angekommen ist, dass 14-jährige Mädchen in der Moschee verheiratet werden, dass es Männer mit 4 Ehefrauen gibt, die im Übrigen dann alle Sozialleistungen beziehen, als Alleinerzieherinnen, weil sie natürlich nicht am Standesamt geheiratet haben, dann passen diese Dinge nicht in unsere Gesellschaft. Und wir müssen das auch deutlich zum Ausdruck bringen, wenn wir diese Gesellschaft weiter haben wollen. Und ich will sie weiter. Ich will nicht, dass meine Enkeltochter später mal ein Kopftuch tragen muss und, ja, und Vorschriften und Schriften gibt, die ja in diese Richtung gehen.
Also ich habe keine Enkeltochter. Ich würde meiner Enkeltochter zubilligen, sie darf tragen, was sie will. Sie darf genauso selbstbewusst sein wie ihre Oma. Ja, das würde ich meiner Enkeltochter vermitteln, wenn ich eine hätte.
Aber das, entschuldigen, nein, nein, jetzt sagen Sie mal nicht böse, aber das geht nicht darum, was Sie ihr sagen. Es geht darum, was die jungen Männer auf der Straße ihr
aber
erlauben.
Ja.
Ja, das ist aber sehr, dann, wenn also diese Zeit so weitergeht, ist das sehr gefährlich für Ihre Eltern.
Gut. Das Zweite
wissen Sie, wie viele sexuelle Belästigungen, Gruppenvergewaltigungen in Deutschland, 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag
ich bin
durch Männer aus dem islamischen Milieu.
Ich, kann Ihnen
ich
sagen,
möchte nicht, dass Ihre Enkeltochter da dazu kommt.
Sehr gleichzeitig sprechen sehr viele Österreicher.
Naja, das geht aber nur, wenn wir uns beide ausreden lassen.
Ja,
Sie dürfen immer und ich darf nicht. Ja,
ich
merke es
nicht. Ich bin ja gar nicht. Ich habe Sie lange reden lassen. So, Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, keine Frage. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung als Strafverteidigerin sagen, da stehen die Österreicher, die autochthonen Österreicher, meine ich, die echten Wiener, um nichts nach. Gerade jetzt einen Fall wieder verhandelt, 2 Österreicherinnen, 2 Österreicher haben eine Frau ja fast zu Tode vergewaltigt. Ja. Also man muss schon sagen, bitte da die Kirche im Dorf lassen und ans, nur für den Film ist mir jetzt nicht alles haften geblieben.
Brodanio, gute Statistik, spricht eine andere Sprache.
Der 4 Ehefrauen hat religiös verheiratet, kann ich jetzt schon versichern, hat jedenfalls keinen Anspruch. Also das ist ein Missbrauch, das geht sicherlich nicht. Nein, es gilt nur das Standesamtliche.
Ja, ja.
Das heißt, es ist keine Ehe im rechtlichen Sinn.
Und daher können 3 seiner Frauen Alleinerzieher Sozialleistung bekommen.
Ja,
weil er mit 3 Frauen nicht verheiratet ist, sondern sie kennen den nicht mal angeben, das heißt, der Staat zahlt auch noch den Unterhalt.
Das muss kontrolliert werden, das geht so sicherlich nicht.
Da wäre ich auch dafür.
Frauen. Ja, schon, aber wenn diese 3 Frauen verschiedene Kinder natürlich haben und Alleinerziehungen sind, dann ist es legitim, natürlich.
Gut, das gehört kontrolliert, also da haben wir
aber da muss man natürlich
Punkt,
kontrollieren,
wo Sie beide einer Meinung sind und wir sind damit leider schon am Ende. Ich danke Ihnen beide fürs Kommen, interessanten Diskussionsbeiträge und Ihnen fürs Zusehen und hier geht's weiter mit dem Programm von Fellner Live.